Ich wurde daran erinnert an etwas. Das ist also ein Film, was immer wieder abgespielt wird. Und es ist wie wenn du dir ein Flugzeug vorstellst, ein großes Passagierflugzeug, ein Jet. Und du fliegst schön in der Luft und das, was in der Passagierkabine geschieht, hat mit dein Glücklichsein zu tun. Wenn deine Mahlzeit kommt und es ist nicht das, was du dir gewünscht hast oder es schmeckt nicht sehr gut, dann bist du nicht glücklich. Wenn du lieber grüne Serviette hättest statt weiße Serviette und du sagst, warum können sie mir nicht ein grünes Servietten geben, dann bist du nicht glücklich. Wenn du Plastikbesteck haben musst und du wolltest lieber echtes Besteck, du bist unglücklich. All diese kleinen Dinge, die passieren, die können dich glücklich oder unglücklich machen. Oder wenn du in einer Reihe von drei sitzt und du darfst in der Mitte sitzen, wie das manchmal passiert. Gloria ist an dem Fenster und ich darf in der Mitte und dann sitzt jemand neben dir, der 3 Wochen lang nicht geduscht hat. Und dann musst du essen und dann nimmst du ein Stück und isst und jetzt sind sie dran. Und dann nimmt er ein Stück und beißt und dann nimmst du ein Stück und so. Es macht dich glücklich oder unglücklich. Das ist das, was in diesem Flugzeug passiert. Aber dann gibt es in diesem Motor Kraft. Force. Joy is a force. Freude ist eine Kraft. Aber Kraft drückt nicht aus, was Force ausdrückt. Irgendwie fehlt mir noch ein Wort auf Deutsch. Und ich sehe diesen Videoclip. Immer wieder wird es gespielt. Das ist an einem schönen Strand. Sitzen viele Leute da und spielen und sind im Wasser. Die haben ihren Schirm aufgebaut und sie liegen auf Matratzen, Luftmatratzen und aufblasbare Bälle sind da und Körbe von Mahlzeiten und so weiter. Das ist alles da schön auf dem Strand. Und Ende dieser Strand ist ein Zaun. Und hinter dem Zaun ist ein Flughafen. Und da sitzt ein Jet, großen Passagierjet, und es startet. Ja, macht die Ohren zu, das war laut. Und die Force kommt raus und bläst alles vom Strand ins Wasser. All die Schirme, all die Bälle, alle Luftmatratze, Körbe und alles und einige Menschen, die am Laufen waren, fallen um. Das ist Kraft. Das geschieht nicht im Flugzeug. Das macht dich glücklich oder unglücklich. Aber diese Force, diese Kraft bringt dich an. Und dann ist es egal, was im Flugzeug geschieht, du kommst an. Du kannst meckern, du kannst beleidigt sein, du kannst dich ärgern über den 3-jährigen Kind, der hinter dir sitzt und die Füße an deinen Rückenlehnen hat und die ganze Zeit 8 Stunden lang gegen deinen Rückenlehnen geflogen hat, der versteht das, ja? Macht dich glücklich oder unglücklich, aber du kommst an, trotzdem. Diese Force treibt dich. Und so, nur glücklich zu sein, wenn das dein Ziel ist im Leben, bist du arm dran. Aber wenn du erkennst, was Freude dir in dir verursachen kann, das treibt dich durch. Das bringt dich weiterhin. Dann ist egal, was diese Umstände sind. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich glücklich sein? Ich will euch erklären, es gibt einen anderen Weg, wie man glücklich sein kann. Moment, wo ist es? Der andere Weg zur Freude. Meistens denken wir, wenn ich das hätte, wenn es mir so ginge, wenn diese Umstände anders wären, wenn ich eine Reise mal machen könnte in einem so Düsenjet, das würde mir eine Freude machen, dann würde ich glücklich sein. Ja, du würdest vielleicht glücklich sein, aber hättest du diese tiefe Freude? Wir denken immer an ich, immer an ich, immer an uns. Und die Frage ist, können wir überhaupt Freude haben in dieser Zeit? Letzte Woche schauten wir ein bisschen Nachrichten an und eins nach dem anderen, es wurde einfach schlimmer und schlimmer. Israel-Geschichte im Nahen Osten, Afghanistan, Pakistan, da ist so viel Unruhe, Krieg, Umkämpfen, unnötiges Töten. Du denkst, wann hört es auf? Es wird nur schlimmer. Weltgeschichte. Da kommt die Situation zwischen Deutschland und USA, diese Spionageaffäre. Jetzt wird die Beziehung noch in die Brüche gehen. Was kommt als nächstes? Wie kann man Freude haben in so einer Situation, in diesen Umständen? Und dann kennst du meine Situation nicht. Weißt du, was ich noch durchmachen muss? Kennst du meine Situation, wie es uns geht, wie es mir geht? Kann sein, ich kenne deine Situation nicht, aber ich kenne Lösungen. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen nicht nur über das denken und fokussieren, was will ich, meine Rechte, meine Vorrechte, was gehört mir? Das macht nicht die Freude, die du brauchst. Und Paulus hat einiges gesagt über Freude und wir wollen das ein bisschen tiefer betrachten. Du kannst Freude haben, wenn du lernst, anders zu denken. Es ging schnell. Aber Paulus hat gesagt im Philipperbrief, habt die Gesinnung. Und das Wort Gesinnung, wenn du das betrachtest, nimm dir ein Lexikon und schau das Wort an. Und das Wort Gesinnung bedeutet, lenke deine Gedanken in eine bestimmte Richtung. Ordne deine Gedanken ein. Du ordne deine Gedanken. Warte nicht, bis jemand diese Dinge für dich ändert, damit du Freude hast, sondern ordne deine Gedanken und du wirst Freude haben. Es ist ein bisschen wie, der Ausdruck kam mir auf Englisch. Jemand muss, jerk your chain. Ah, komm mal her. Es ist Zeit, dass jemand dich aufweckt. Es ist, wenn du einen Hund an der Leine hast und der will in der Richtung und du willst in diese Richtung gehen. Und als wir in Italien waren, wir saßen dort auf der Bank, auf der Promenade und da laufen die Leute mit ihren Hunden. Interessant zu beobachten. Manche Hunde wollten immer Richtung Strand und die laufen so, die sind an der Leine. Ja, die wollen immer zum Strand. Und die zierliche Dame, die den Hund in der Hand hat, sie läuft so in die andere Richtung. Das ist ein Ziehen. Und ich habe so oft gedacht, der Hund muss einfach gerenkt werden. Komm hier und du wirst hier sitzen. Bei mir. Nicht immer deinen eigenen Wille haben wollen. Und so müssen wir mit unseren Gedanken manchmal auch umgehen. Nicht so, nicht nur auf unsere Probleme, unsere Situation, auf ich, mich, mir, meine, was ich will, sondern auf was anderes. Und darüber wollen wir heute sprechen. Richte deine Gedanken. Ich muss meine Gedanken richten in eine bestimmte Richtung. Hab diese Gesinnung. Wie sollen wir anders denken? Und ein Weg ist, sehe das große Bild. Wenn wir nur unsere Situation sehen, sehen wir das große Bild gar nicht. Und als ich mich vorbereitete, kam ich auf einen gewaltigen Vers. Es hat eine erstaunliche Aussage. Römer 15, Vers 13, und ich lese es in Hoffnung für alle. Man muss Zeit nehmen, diesen Vers zu betrachten. Deshalb wünsche ich für euch alle, nicht nur für einige, nicht nur für die, die im Gottesdienst sitzen, sondern für alle, alle, die Jesus Christus als ihren Herrn nennen. Ich wünsche für euch alle, für dich, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, was ist Hoffnung? Zuversichtliche Erwartung. Es ist viel anders, als was wir heutzutage als Hoffnung denken. Heutzutage in unserer Umwelt, Hoffnung ist, ich hoffe, dass Deutschland das Spiel gewinnt heute Abend. Aber wir wissen nichts. Ich hoffe, dass die Sonne bald scheint. Mal sehen. Es ist ein großer Unsicherheitsfaktor in diesem, was wir Hoffnung nennen. Aber wenn wir die biblische Bedeutung von Hoffnung verstehen, ist es eine zuversichtliche Erwartung. Ich kann erwarten, dass das und das geschehen wird. Wir waren unterwegs letzte Woche, vorletzte Woche, wann war das, in Bonn für ein paar Tage. Zwei Übernachtungen. Ich kam heim und ich hatte die Hoffnung, die feste Zuversicht, zuversichtliche Erwartung, dass Gloria da sein wird, wenn ich heimkomme. Oh, wird sie da sein oder nicht? Hey, manche Leute sind in der Situation. Aber ich hatte diese feste Zuversicht, diese Erwartung, zuversichtliche Erwartung. Sie wird da sein. Wieso wusste ich das? Einmal, sie hat es gesagt. Ich weiß, wenn sie was sagt, sie hält ihr Wort. Ich habe eine Beziehung und ich weiß, wie sehr sie mich liebt, wie toll ich bin. Und wartet, bis ich wieder heimkomme. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wir haben eine Beziehung. Und diese Beziehung, ich liebe dich. Und ich wollte zu dir. Ich muss dich lieben. Wegen der Beziehung habe ich eine zuversichtliche Erwartung. Und so ist es. Wie ist meine Beziehung zu Gott? Er gibt mir eine Hoffnung, eine zuversichtliche Erwartung auf das, was kommt, auf das, was geschehen wird, auf das, was in diesen chaotischen Welt geschehen wird, auf das, was im Nahen Osten geschieht, steht geschrieben. Vieles steht geschrieben. Was kommt als nächstes? Was kommt? Du kannst die Schlagzeilen von der Zeitung morgen in die Bibel lesen. Das ist gewaltig. Wir haben eine zuversichtliche Erwartung auf das, was kommt. Und wenn du das hast, dann, dass Gott, der diese zuversichtliche Erwartung schenkt, euch in eurem Glauben, und es hat mit Glauben zu tun. Wenn du eine Beziehung mit Gott, dem Vater im Himmel hast, mit Jesus Christus, du liest, was er uns offenbart hat, in das, was wir die Bibel nennen, und du setzt deinen Glauben drauf, und du vertraust es, und geschieht das Nächste hier. Mit großer Freude und vollkommener Frieden erfüllt. Große Freude, das Wort sollst du mal im Lexikon mal schauen, wie riesig das ist. Bukus Freude. Vollkommene Friede. Wie vollkommen ist vollkommene Frieden? Vollkommen. Mehr Frieden gibt es nicht. Er wird dich sättigen mit Freude und Frieden, wenn wir unser Glauben auf diese Hoffnung, diese zuversichtliche Erwartung, das große Bild, the big picture, setzen. Damit euer Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse, dann wächst diese Erwartungshaltung in dir noch mehr. Und du kennst deinen Vater, du kennst seinen Plan, du weißt, was geschehen wird, und du hast Freude in dir und du hast Frieden in dir. Wenn du nicht weißt, und die Welt weiß nicht, was geschieht, die sehen nur Chaos, die sehen die Umstände jetzt und die erzählen Lügen, sie erzählen Unwahrheiten über Dinge, die geschehen, weil sie nicht Gottes Plan kennen und sie haben keine Hoffnung. Und so, aufgrund dieser Hoffnung können wir Freude haben. Wie bekommen wir diese Hoffnung? Wie bekommen wir dann diese große Freude und Frieden? Indem wir Gottes Plan, das große Bild kennenlernen. Dass wir Zeit nehmen. Mir wurde aufmerksam diese Woche von Psalm 83. Ich nehme nicht die Zeit, das zu lesen, aber lies es zu Hause. Psalm 83, 8, 3. Das ganze Psalm. Aber in den ersten Teil von diesem Psalm spricht es davon, dass die Feinde Gottes Volk, Israel, wollen Israel vernichten, vertilgen, auslöschen, und wortwörtlich steht geschrieben, dass sie kein Volk mehr sind. Hast du das in die Zeitungen irgendwann gelesen? Hast du das in den Nachrichten gehört? Es beschreibt die Situation im Nahen Osten heute. Genauso ist es. Sie möchten Israel auslöschen. Die heutige Situation. Und das war vor mehreren hundert Jahren geschrieben. Und was sagt Gott am Ende diesem Psalm? Die Welt wird erkennen, Gott ist doch Herrscher über alle Erden. Amen. Amen. Und man nimmt sich Zeit. Gott, zeig mir, was du offenbart hast, was dein Plan ist. Und wir haben so viele Pläne. Wir sind in der Zeit mit, wir haben darüber gesprochen, über die Mondfinsternisse und der Sonnenfinsternis. Und wenn das viermal in einer kurzen Zeit geschieht und das mehrmals in einem Jahr, Gott sagt, das sind Zeichen, die ich euch gebe, ich bin bereit, etwas zu tun. Achte darauf. Sei wachsam. Gott wird was Großartiges tun. Und so, wir haben, unsere Aufgabe ist, im Gebet zu bleiben. Unsere Aufgabe ist, Gottes Wort zu betrachten. Gott, was hast du vor? Und er hat ein Bild, das große Bild. Und wenn wir das verstehen, das erweckt eine Freude in uns. Ich weiß den Plan. Ich kenne, was mein Vater im Himmel tun wird. Und das gibt mir eine Friede. Unsere Aufgabe? Was ist dann unsere Aufgabe? Bleib nah am Vater. Nicht nur einmal in der Woche zum Gottesdienst kommen. Hey, das finde ich großartig. Da lernt man. Aber unter der Woche. Gott, du hast was gesagt zu mir im Gottesdienst. Ich will es nochmal nachlesen. Ich will es nochmals anschauen. Nimm dir Zeit. Sinne darüber. Sinne über Römer 15, Vers 13, was wir gerade gelesen haben. Sinne darüber. Schau die Wörter wieder an. Hol dir ein Lexikon und schau diese Worte im Zusammenhang an, was sie bedeuten. Und das Gold kommt raus. Ich werde manchmal völlig überwältigt, wenn ich mich vorbereite. Ich muss aufstehen und in meinem Büro hin und zurück laufen. Ich bin so begeistert über das, was Gottes Wort uns offenbart. Und ich habe Mühe, das euch zu überbringen, denn sonst würden wir noch 3 Stunden hier sitzen. Aber ich weiß, es kommt ein Spiel heute Abend, so muss ich mich beeilen hier. Unsere Aufgabe ist, Gott zu vertrauen. Er bewirkt Freude und Frieden. Manchmal ackern wir uns ab, um Freude zu schaffen und Frieden zu schaffen. Ich muss es tun, ich muss es tun, ich muss es tun. Gott sagt, lerne, Vertrauen zu haben auf mich, mein Wort, das große Bild sehen. Und ich schenke dir diese Freude. Denk darüber nach. Das nimmt Zeit. Sinne über diese Dinge. Und deshalb könnte Paulus schon im ersten Kapitel, Vers 21 sagen, mein Lebensunterhalt ist Christus. Ich weiß, als ich darüber nachdachte in der Vorbereitung, kann ich das sagen? Hey, Herr, wofür lebst du? Ich lebe für ein treuer Pastor zu sein, eine starke Gemeinde aufzubauen, damit Menschen zu Jesus Christus kommen. Und ich habe meine Pläne, meine Ziele, meine Visionen, unsere Vision. Aber Paulus sagte, mein Lebensinhalt ist Christus. Und zu sterben, Gewinn. Kannst du das sagen? Ich habe mich die Frage gestellt, kann ich das sagen? Einer hat in der Pause gesagt, aber Jesus kann kommen, aber erst nach dem Endspiel. Wie sehr sehne ich mich in der Gegenwart Gottes durch Jesus Christus zu sein? Ist das mein Lebensinhalt? Lebe ich dafür? Strebe ich danach? Das waren die Fragen an mich selbst. Richte deine Gedanken aufs große Bild. Fixiere deine Gedanken auf das, was Gott tun will. Sieh es von Anfang bis Ende. Es ist viel größer, als was dir jetzt passiert. Zweite, richte deinen Fokus auf andere. Und hier kommen wir eigentlich auf der andere Weg zur Freude. Normalerweise, wie ich sagte, es dreht sich alles um mich. Alles, was ich will. Alles um meine Belangen. Alles um meine Situation. Werde ich genug bekommen? Was ist mit meinen Rechten? Die haben mich nicht richtig nett angesprochen. Ich werde vernachlässigt. Ich. Aber wenn wir lernen, auf anderen unser Fokus zu richten, das ist der andere Weg zur Freude. Deine zuversichtliche Erwartung, deine Hoffnung macht dich frei, überhaupt auf anderen zu schauen. Wer bist du in Jesus? Weißt du das? Wer ist dein Vater im Himmel? Bist du sicher in seiner Liebe? In Johannes, das kleine Johannes 1, der erste Johannes heißt es, wir haben seine Liebe erkannt und geglaubt. Glaubst du, dass Gott dich liebt mit einer bedingungslosen Liebe? Sodass du von überzeugt bist, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Nichts, nichts, nichts. Nicht mal das, woran du jetzt denkst. Ich bin geliebt. Gnade. Was Gloria gesungen hat. Gnade. Unverdient. Es geht uns unverschämt gut. Wir haben es nicht verdient. Wir sind verankert in einem Fels der Liebe Gottes, der unbewegliche Vater. Vor kurzem war ich auf dem Burg Königsberg in Elsass, dem großen Schloss dort von Königsburg. Ihr kennt es, deshalb ist gut, dass ihr das kennt. Ihr wisst, wovon ich rede. Und da war ich mit dem Gastsprecher, den wir hier hatten, und wir haben den, den Schloss gesehen, wie es Teil vom Berg geworden ist, baut in den Berg hinein, verankert. Und seit 1114 oder was immer das ist, dieses Schloss besteht unbewegt. Ja, da sind Kriege gekommen und Steine sind runtergefallen, aber der Fundament bleibt bestehen. Und so bin ich verankert in Gottes Liebe, in seiner Hand. Was kann mir passieren? Bin ich so davon überzeugt? Habe ich diese zuversichtliche Erwartung? Mein Mangel wird ausgeglichen, mein Vater kümmert sich um mich. Ich habe ein ewiges Zuhause, es wartet auf mich. Ich weiß, wie das Ganze endet hier. Wenn ich davon überzeugt bin, dann bin ich frei, an anderen zu denken, nicht nur an meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Belangen. Ja, und bei mir, gibt mir jemand etwas Aufmerksamkeit auch? Meine Nöte sind befriedigt. Ich kann mich an anderen jetzt, über anderen jetzt kümmern, an anderen denken. Ich muss nicht meine Position irgendwie Leute sagen und zeigen, ja, wisst ihr, wer ich bin? Meine Rechte, meine Vorrechte, muss nicht selbstsüchtig sein. Ich kann voller Freude und Frieden sein, bin geliebt, mein Vater liebt mich, ich weiß, wo ich hingehe, ich habe eine Erwartung und Freude kommt. Und dann kann ich an anderen denken. Freude kommt durch Einheit. Wenn wir an anderen denken, bemühen wir uns um Einheit. Sind wir eins mit unseren Mitmenschen? Er spricht von Brüdern und Schwestern. Das sind Leute, die in der Gemeinde sind. Wie ist es hier? Gibt es Spaltereien? Gibt es Uneinigkeiten unter uns? Oder bemühen wir uns um die Einheit? Wie ist mit der einen Person? Du musst nicht die beste Freundin mit jedem in der Gemeinde sein. Aber nur eins sein. Wir haben verschiedene Gedanken manchmal. Wir haben verschiedene Meinungen. Aber wir können trotzdem eins in unsere Beweggrund, in unsere Werte. Wir müssen nicht uns trennen, weil die ein bisschen komisch sind. Die denken anders wie ich. Philipper 2, Vers 2 sagt Paulus. Darüber freue ich mich sehr. Er hat Freude, nicht nur glücklich sein. Vollkommen aber ist meine Freude, vollkommen ist meine Freude, wenn ihr ganz einig seid. Seht ihr, wie er Freude und Einheit zusammenbringt? In Einheit kann Gott Gewaltiges tun. In Einheit kann der Geist Gottes sich bewegen in der Gemeinde und Gewaltiges tun. In diesen drei Ländereck, da ist noch so viel zu tun. Und wir müssen eins sein, wir müssen eins werden und für die Einheit kämpfen. Und das ist, was Paulus seine Freude vollkommen macht. Eines Sinnes, wo wir unsere Gedanken renken, wo wir sie reißen. Nein, das war negativ, das war kritisch. Wer von uns will zugeben, dass wir negativ und kritisch sind? Nächsten Vers sagt Paulus, wir sollen demütig sein, weil das ist das, was uns Freude bringt. Demut, Demut. Und wir denken, Demut ist, wir denken negativ über uns selbst irgendwie. Ich bin nichts viel wert. Nein, Demut heißt, du denkst gar nichts an dich selbst. Aha, das ist ein bisschen anders. Philipper 2, Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Wer ist überheblich? Haben wir überhebliche Leute hier? Einer ist ehrlich. Er hat ab und zu mal überhebliche Gedanken und wir alle haben das. Ohne zu wissen, ohne zu merken. Wir reagieren einfach. Und das ist Überheblichkeit und Stolz. Wir denken, wir sind wichtiger als andere. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Wow. An derjenige, der neben dir links und rechts sitzt, vor dir sitzt, hinter dir sitzt, als wichtiger als dich selbst. Das ist schwer. Ich will einen guten Sitzplatz haben, ich soll früh genug kommen. Wir haben einen Witz in der Gemeinde hier, wenn es so was zum Essen gibt. Ich will da vor die gierigen Leute kommen, damit ich was zum Essen kriege. Das ist ein Witz. Also die Leute nehmen mich ernst. Und ich habe solche Dinge mal gesagt und nicht erklärt, dass es ein Witz ist. Und die sind beleidigt worden an diese Dinge. Piep, Witz. Nichts aus Eigennutz, nichts aus selbstsüchtigen Gründen. Worüber reden wir, wenn wir mit anderen Menschen sind? Worüber redest du am meisten, wenn du mit anderen Menschen bist? Über mich selbst, über das, was mir wichtig ist, über das, was ich erlebt habe. Ich kann kaum warten, jemand zu erzählen, was mir passiert ist. Und dann fängt der andere an mit seinen Erlebnissen. Oh, wann hört er endlich auf, damit ich erzählen kann, was ich will? Wir sind selbstsüchtige Menschen. Warum treffen wir nicht eine Entscheidung und renk deine Gedanken, ich werde andere Menschen heute zuhören und nicht von mir selbst reden. Boah, da geht eine Bombe hoch. Ich bin an dich interessiert. Was ist diese Woche dir passiert? Wenn ich das tue, dann redet er wie ein Wasserfluss und hört nicht auf. Er ist wichtiger, als du bist. Wirklich? Es fängt mit Gedanken an. Ich spreche mich selbst an. Das ist nicht immer einfach. Wir wollen gerne über unsere eigenen Erlebnisse reden. Freude kommt durch Demut. Wo ist meine Identität? Wo ist deine Identität? Wer bist du? Bist du wertvoll, weil du etwas tust, weil du eine Leistung bringst oder gebracht hast? Bist du jemand wichtig, weil du eine gute Ausbildung oder gute Arbeitsstelle hast oder vielleicht in einer Firma etwas erreicht hast? Bin ich Al-Fair wichtig, weil er Pastor ist? Da muss ich mein Image als Pastor immer aufpolieren. Ich bin wichtig, weil ich von Gott geliebt bin durch Jesus Christus. Das soll meine Identität beschreiben. Können wir das sagen? Oder wenn wir mit anderen Leuten sind, auf was bestehen wir, dass die erkennen, was ich bin, wer ich bin, was ich getan habe, was ich geleistet habe? Wisst ihr, vor 40 Jahren, ich, 16 Jugendliche, nach London gebracht mit dem Zug und wir sind mit den Fahrrädern von London bis Basel gefahren. 800 Kilometer, 1000 Kilometer in 8 Tagen, wisst ihr das? Habe ich getan. Bitte? Das ist kein Witz, das ist Wahrheit, sagt Gloria. Ich soll sagen, oh. Ja, habe ich geschafft. Nicht einmal vom Fahrrad abgestiegen. Ich meine schon in der Nacht. Ja, nicht nur, hey, nicht weil ich müde geworden bin, nicht weil ich es nicht schaffen könnte. Weißt du, und ich könnte darüber erzählen und ich habe allerhand Geschichten da, über das, wie wir über den Rote Meer gekreuzt sind. Von London, wie heißt das, der Ärmelkanal, der arme Leute in dem Ärmelkanal. Das ist nicht meine Identität. Hier sitzt jemand, der den Matterhorn bestiegen hat. Ist Martin jemanden wichtig, weil er den Matterhorn bestiegen hat? Hey, alle Achtung, das hätte ich nicht tun können. Das war eine Herausforderung. Beinahe aufgegeben. Aber er hat es geschafft. Ist Martin wichtig, weil er das geschafft hat? Nein, Martin ist wichtig, weil Martin ist. Geliebt von Gott, vergeben von Gott. Wir waren in den USA, im Urlaub mal, auf so ein Branson heißt der Ort, und da sind viele Konzerte und so weiter, und da war ein altbekannter Musiker, Andy Williams. Wer kennt Andy Williams? Was? Die kennen Andy Williams nicht. Ist gestorben jetzt. Es zeigt, wie alt ihr seid, wenn ihr Andy Williams kennt. Ein beliebter Sänger. Moon River, kennt ihr das Lied? Moon River? Ich versuche nicht zu singen, ihr werdet es nicht erkennen. Er hat es geschrieben und populär gemacht. Und erzählte die Geschichte, wir waren auf seinem Konzert, wie er an einem Altersheim gesungen hat. Und dann in der Pause war er auf dem Gelände in dem Parkbereich und er saß sich neben einer alten Frau. Und er sagte, weißt du, wer ich bin? Nein. Hey, ich bin Andy Williams. Ich bin der Sänger, berühmte Sänger. Die Welt kennt mich und meine Lieder. Ja, ja, wissen Sie, wer ich bin? Nein, aber wenn Sie wirklich wissen wollen, gehen Sie an der Rezeption. Sie werden sagen, wer du bist. wie wichtig bist du? Weiß ich, begegne die Situation immer wieder, auch in der Gemeinde. Das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Und diese Dinge sind nicht so meiner Meinung nach, wie es sein soll. Ich sage, oh meine Güte, müssen wir über diese Dinge noch reden? Das sind die Kleinigkeiten, die grüne Serviette in der Kabine, in dem Flugzeug. Und das sind Dinge, wo, ja, das sitzt ein bisschen zu eng, das passt mir nicht. Aber Leute, wir haben Aufgabe zu tun. Wir haben Arbeit zu tun. Wir müssen ankommen. Wir brauchen Schubkraft. Es gibt eine Aufgabe für uns als Gemeinde. Und wir streiten uns über Pipifax und über diese Kleinigkeiten. Wir haben kein großes Bild, keine Vision. Es ist nur alles, was ich will. Alles, was mir passt oder nicht passt. Das sind die Dinge, wo wir vergessen es. Wir brauchen das große Bild. Wir müssen auf anderen uns fokussieren. In Demut. Wenn du Probleme mit dir selbst hast und deine Situation, gib dir selbst weg. Investiere dich in andere Menschen. Menschen, die du vielleicht denkst, sind dir nicht so würdig. Eine andere Einstellung. Das dritte, worauf wir uns fixieren müssen, unser Fokus ist auf Jesus, unser Vorbild. Und in Philipperbrief ist eine der gewaltigsten Aussagen über Jesus Christus, wer er ist, wer er war, in Kapitel 2. Die Theologen sind immer noch am Nachforschen, was das alles bedeutet und wie tief es ist. Es geht davon in Kapitel 2 über seine ewige Position. Wer war Jesus, bevor er auf die Erde kam? Woher kam er überhaupt? Und es geht in Kapitel 2, die Verse 5 und 6. Paulus fordert uns als Gemeinde auf, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Unser Vorbild. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Jesus Christus, in der Ewigkeit her, war Gott, kam auf die Erde, wurde Mensch, aber blieb Gott. Versucht das nicht rauszufiguren, rauszukriegen, zu verstehen. Es ist zu viel. Es geht zu tief. Du kannst es nicht. Wie könnte Gott erst Mensch werden? Wie könnte ein Mensch Mensch sein und gleichzeitig Gott sein? Jesus gab seine Rechte auf, als Gott zu handeln auf Erde, aber blieb Gott und er handelte nur als Mensch. Er war Gott und so für ihn war es nicht etwas, wonach er eifern müsste. Er musste nicht überall rumgehen auf die Erde und sagen, ja, aber ich bin Gott, ich bin Gott. Er lebte als Mensch mit einer Beziehung zu Gott. Adam war Mensch, nur Mensch. Er eiferte danach, aufgrund, was die Schlange ihm gesagt hat, wenn du von diesem Baum isst, könntest du werden wie Gott. Er wollte so sein wie Gott. Und was ist geschehen? Durch seine Sünde ist die ganze Menschheit in Sünde geworfen und getrennt von Gott. Ich will, ich will. Und so der Beispiel Jesus. Wer bist du? Ich bin Gott selbst. Ich bin Mensch, geliebt von Gott. So eine Einstellung müssen wir auch haben. Jesus hatte es gar nicht nötig, auf Erden zu kommen für sich selbst. Warum musste Jesus auf Erden kommen? Er war vollkommen in einer vollkommenen Beziehung mit Gott, der Vater und Gott, der Heilige Geist. Seine Zukunft sah rosig aus. Da war keine Sünde dort. Aber er sah unsere Not und er wurde so wie wir. Es gibt eine Fernsehserie, ich kenne es auf Englisch, aber ich meine, es gibt auf Deutsch, weil ich habe einmal eine Sendung gesehen, Chef Incognito oder Secret Chef, irgendwie in der Richtung, wo der Chef will erfahren, wie geht es in meiner Firma, in unserem Betrieb. Kennt jemand den Titel von dem? Boss Undercover, auf Englisch, Boss Undercover. Und der Chef, der CEO, der Boss, verkleidet sich, Bartwachsen, Brillen, so dass niemand ihn kennt als Chef. Und er fängt an, im Lagerraum einfach als normalen Arbeiter in Anfangsposition zu arbeiten, um zu sehen, wie geht es meinen Mitarbeitern? Wie geht es hier in meinem Betrieb? Worüber reden die? Was sind ihre Herausforderungen? Was für Menschen arbeiten hier in meiner Firma? Sind es Menschen mit persönlichen Herausforderungen? Kriegen sie genug Geld? Bezahle ich sie gut? Werden sie fair behandelt? Wow, das ist eine Sendung, wenn du das betrachtest, wie er, komm mit mir trainen, er sieht die Menschen als Menschen. Er sieht sie mit ihren Herausforderungen, die Dinge, womit sie kämpfen und wie sie in seiner Firma behandelt werden. Und er wird völlig verändert. Und dann kann er den Menschen helfen. Und er gibt einige Beförderungen, hilft manche in Situationen mit Finanzen, wo er das tun kann. Es ändert ihn. Und so Gott kam als Boss undercover und wurde Mensch, um uns kennenzulernen. Und viele haben ihn nicht erkannt. Aber dadurch hat er uns gerettet und ein neues Leben gegeben. Ein Grund für eine zuversichtliche Erwartung. Er blieb Gott, aber paukte nicht auf seine Position. Er war bereit, der grausamste Tod für uns zu sterben. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde nicht erniedrigt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Was sind wir bereit, für anderen zu tun? Wie weit gehen wir für andere, die uns vielleicht unwürdig scheinen, unter unserem Niveau, vielleicht in sozialen Schicht, tiefer als was wir sind? Ich bin froh für das, was wir hier haben. Wir helfen in Be the Change, strecken die Hände aus, helfen Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und ich liebe die Geschichten, die Zeugnisse, die wir hören von das. Und manche gehen raus und es ist ein Erlebnis an einem Tag, vielleicht ein Samstag, und dann ist es abgehakt, so ungefähr. Und dann sehe ich andere wie unsere Melina, wie sie aus dem Herzen diese Menschen bedient. Und ich weiß, wo ich mal im Element saß und aus dem Fenster schaute, wir hatten eine Veranstaltung dort irgendwie, und da rannte sie raus zu einer paar Leute, die kamen, holten Lebensmittel ab und wie sie, ich hörte das Gespräch in meinem Gedächtnis oder in meinem Sinn, wie sie aus Liebe diese Menschen gedient hat, vom Herzen. Die sind nicht unter unserer Würde. Bin ich bereit, das zu tun? Dinge zu tun, die nicht notwendig sind. Gestern bei Hochzeit, Elements, redete ich mit ein paar Leuten und da merkte ich auf Boden war etwas, sah aus wie Schokolademousse oder etwas und schaute mich um, wem hole ich hier das aufzuräumen. Ich war in der Nähe von dem Toilettenbereich, bin da reingegangen, habe ein bisschen Toilettenpapier geholt und habe es abgewischt, bevor jemand da reinrutscht und rutscht. Habe es weggebracht, die Hände gewaschen und es kam von einem Hund. Aber die eine Person sagt, das ist der Mann, der tut, was notwendig ist. Und ich dachte, ich tue, was notwendig ist, aber ich habe es nicht getan für Anerkennung. Bin ich zu gut gewesen? Wäre ich zu gut gewesen? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin der Pastor. Tu, was notwendig ist. Und vielleicht habt ihr immer wieder einen Mann gesehen, der hier rumläuft unter diesem überdachten Bereich und hebt Papier auf. Das ist unser Co-Pastor. Immer ein Herz. Es soll sauber aussehen. Es soll gut aussehen. Er ist nicht zu gut, um das zu tun. Oder im Parkplatz. Und da ist manchmal richtig dreckig. Damit es für dich gut aussieht, wenn du kommst. Das ist das Herz, das wir brauchen. Etwas zu tun, was nicht notwendig ist, vielleicht unter deiner Würde, nicht erwartet ist. Wie Jesus. Er war bereit, sein Leben zu geben. In Philipper 2, Vers 9, da heißt es, deshalb hat Gott Jesus auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und Und der Tag kommt, wo jeder Macht auf dieser Erde, jeder Präsident über jedes Land die Knie beugen wird und den Namen Jesus anerkennen. Er ist der Herrscher dieser Welt. In Hebräer 12 gibt uns der Grund, weshalb Jesus das getan hat. In Vers 2, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Ich glaube, es fehlt die zweite Zeit, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Jesus hatte das große Bild. Er sah das Anfang von Ende. Er sah die elende Situation, in der wir Menschen waren, hoffnungslos, getrennt von Gott, der Vater. Und wenn nichts geschieht, sind wir in der ewigen Verdammnis völlig verloren. Und Gott sagt, ich liebe diese Menschen. Und Jesus sagt, Vater, ich bin bereit, das zu tun, was nur ich tun kann. Wenn ich Mensch werde, wenn ich auf die Erde gehe, bin bereit, so zu sterben, wie tatsächlich Jesus gestorben ist, kann ich die ganze Menschheit zu dir bringen, Vater, in eine Beziehung, wo sie ewig bei dir leben können, wo sie frei von der Schuld der Sünde sein können. Vater, ich könnte das tun. Nur ich könnte das tun. Und Jesus sagte, das würde Freude machen. Das wäre das Großartigste. Schau dir rum in der Welt, in der Situation, was ich am Anfang beschrieben habe, den Chaos im Nahen Osten, Sünde, 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 entfernt von Gott. Oh, vieles wird im Namen Religion und Gott gemacht, aber es ist gar nichts. Und Jesus sagt, ich bin bereit, das zu tun. Diese Freude, das treibt mich an. Diese Freude ist der Schubkraft in meinem Leben. Ich gehe und werde ein sterblicher Mensch mit allen Einschränkungen, die der Mensch hat. Er wird müde. Er muss seinen Körper immer waschen, weil sonst stinkt es und er wird hungrig. Und all das habe ich nicht bei dir, Vater, im Himmel hier. Aber ich bin bereit, das zu tun. Wow. Er sah den Anfang von Ende, hat das große Bild gesehen. Er liebte uns, er sah andere Menschen, andere waren wichtiger für ihn als seine Bequemlichkeit. Und er hat es getan. Und da übernahm die Freude in ihm. Oh, er war nicht glücklich, am Kreuz zu sterben. Er war nicht glücklich über die Auspeitschung. Und wenn du Mel Gibsons Die Passion gesehen hast, weißt du, wie schrecklich das war. Das hat ihm nicht glücklich gemacht. Aber die Freude hat ihm da durchgetrieben. Der Schubkraft war da. Und er ging durch. Trotz, dass es ihm schrecklich wehgetan hat. Körperlich, seelisch. Und sein Vater verlassen zu werden. Die Freude hat ihn getrieben. Und das ist das, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den Vater, Aufmerksamkeit auf seine Offenbarung, was er uns gesagt hat, unsere Aufmerksamkeit auf anderen Menschen, auf das, was er tun will, richten. Da kommt diese Freude. Ich habe es gespürt, während wir Lobpreis- und Anbetungslieder gesungen haben. Und ich sage das immer wieder, wenn ihr zum Gottesdienst kommt, singt diese Lieder, jedes Wort mit Absicht, als wäre es Wahrheit, weil es ist Wahrheit. Und ich spürte diese Freude. Eigentlich von der Hälfte nach vorne, da war die Freude am größten. Ist okay, wenn ihr hinten sitzt. Aber wenn ihr die Freude haben wollt, dann müsst ihr für die ersten Sitzplätze kämpfen. Aber sing diese Loblieder aus dem Herzen, da kommt Freude hoch in dir. Und dann die Herausforderungen, die du hast in deinem Leben, ja, die sind noch da. Aber der Schubkraft treibt dich durch. Lass uns die Augen zumachen, im Gebet gehen.